SWR 2 Wissen.
Jüdische Jugend, glaub nicht, die welche verführen dir.
Jüdische Jugend, glaub ihren Lügen nicht.
Von 80.000 Juden
von den 80.000 Juden in Wilna, dem Jerusalem von Litauen, sind nur noch 20.000 übrig. Vor unseren Augen hat man unsere Väter und Mütter, unsere Brüder und Schwestern abgeführt. Gebt die Illusionen auf.
In der Silvesternacht 1941 verfassten ein paar junge Frauen und Männer im Ghetto von Wilna den historisch ersten Aufruf zum jüdischen Widerstand. Chajka Grossmann trug ihn als Kurierin der Untergrundbewegung in die polnischen Ghettos. Und sie kann noch 50 Jahre danach jedes Wort auswendig.
Lasst uns nicht wie Lämmer zur Schlachtbank gehen. Ja, wir sind schwach und hilflos. Aber die einzige Antwort auf unsere Mörder ist Widerstand.
Wir wollten im Kampf fallen. Jüdischer Widerstand in Polen. Eine Sendung von Ingrid Strobel.
Bis heute wird den von den Nationalsozialisten ermordeten europäischen Juden vorgeworfen, sie hätten sich nicht gewehrt, allen Tatsachen zum Trotz. Israel Gutmann, der ehemalige Leiter des Archivs von Yad Vashem, schreibt in einem Aufsatz:
In mehr als 50 Ghettos im deutsch besetzten Polen entstanden Untergrundorganisationen des bewaffneten Widerstands.
Nicht nur in den Ghettos wehrten sich Juden gegen die Vernichtungspolitik der deutschen Besatzer. In den polnischen Wäldern kämpften jüdische Partisanen, isoliert und unter extrem schwierigen Bedingungen. Dennoch hielten einige der Gruppen bis zum Kriegsende durch. Hirsch Glick, einer der Kämpfer der FPO, der Vereinigten Jüdischen Partisanenorganisation von Wilna, schrieb 1943 das Lied »Sog nit kein Moll, as du gehst dem letzten Weg«, »Sage nie, du gehst den letzten Weg«. Es wurde zur Hymne des jüdischen Widerstands in Polen und den baltischen Ländern. Hirsch Glick fiel, 23 Jahre alt, im Kampf gegen die Deutschen.
Sag nie, du gehst den letzten Weg, wenn auch bleierne Himmel den blauen Tag verdeckt. Unsere erträumte Stunde wird noch kommen, dröhnen wird unser Schritt. Wir sind da.
Selbst in Vernichtungslagern gab es bewaffnete Widerstandsaktionen. Im KZ Treblinka bauten Häftlinge eine Untergrundorganisation auf, die im August 1943 einen Ausbruchsversuch organisierte. In Sobibor töteten Häftlinge im Oktober 1943 10 SS-Männer, nahmen deren Waffen und ermöglichten es Gefangenen, unter ihrem Feuerschutz zu fliehen. In Auschwitz-Birkenau erhob sich im Oktober 1944 eine Gruppe von Häftlingen, die als sogenanntes Sonderkommando in den Krematorien arbeiten mussten. Alle Teilnehmer des Aufstands fielen im Kampf, doch es gelang ihnen, eine der Gaskammern zu zerstören.
I do not blame the Jews who went to the gas chambers. I cannot blame. They have no other choice.
Wie könnte ich den Juden, die in die Gaskammer gingen, etwas vorwerfen? Sie hatten keine andere Wahl. Wir waren jung. Wir haben die Situation begriffen. Wir hatten keine Kinder. Wir konnten kämpfen.
Der jüdische Widerstand im deutsch besetzten Europa wurde vor allem von jungen Menschen getragen. Sie waren alle schon vor dem Einmarsch der Deutschen politisch aktiv, vorwiegend in drei linken Organisationen: dem Bund, der Sozialdemokratischen Jüdischen Arbeiterpartei, in der Kommunistischen Partei und vor allem im Hechalutz, einer Jugendbewegung, die einen sozialistischen Zionismus vertrat, mit dem Ziel, in Palästina, in Kibbuzim zu leben und ein unabhängiges jüdisches Gemeinwesen zu schaffen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, in die Gaskammer zu gehen. Wir dachten damals, wenn wir schon sterben müssen, dann im Ghetto.
Chajka Grossmann war seit ihrer Kindheit Mitglied von Hashomer Hatzair, einer der Gruppierungen des Hechalutz. Mit anderen zusammen leitete sie die Widerstandsbewegung im Ghetto Białystok, nahm am Aufstand teil und überlebte. Nach der Befreiung Polens emigrierte sie nach Israel und schrieb dort die Untergrundarmee, ihren autobiografischen Bericht über den jüdischen Widerstand. Die Frage, warum haben die Juden nicht gekämpft, sagt sie, ist falsch gestellt.
First of all, it's not true.
Erstens stimmt das nicht.
Second,
zweitens, über was für eine Bevölkerung reden wir?
What population? Civil population?
Es geht hier um Zivilbevölkerung, mit Kindern,
with
alten
children,
Leuten
with the old people,
und der grauenhaften, unmenschlichen Lebensbedingungen.
Such a unhuman condition.
Im September 1939 marschierte die Wehrmacht in Polen ein und begann so den Zweiten Weltkrieg. Im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt hatten die Sowjetunion und das Deutsche Reich vereinbart, Polen unter sich aufzuteilen. Die Grenze verlief entlang des Flusses Bug. Ende 1940 zwangen die Besatzer die jüdische Bevölkerung im deutsch besetzten Polen in Ghettos umzuziehen. In Warschau funktionierten sie eines der alten Arbeiterviertel zum größten aller Ghettos um. Eine 500.000 Menschen wurden hier auf engstem Raum zusammengesperrt, hinter bewachten Mauern und Stacheldraht. In seinem Bericht »Das Ghetto kämpft« beschreibt Marek Edelmann die verzweifelte Lage im Jahr 1941.
Für die große Masse ist das Leben im Ghetto ein Dahinvegetieren mit der Suppe aus der Volksküche und dem rationierten Brot. Das Elend ist so groß, dass die Menschen vor Hunger auf den Straßen sterben. Gleichzeitig wütet das Fleckfieber.
Marek Edelmann gehörte damals der Jugendorganisation des Sozialdemokratischen Jüdischen Bund an. Später wurde er zum stellvertretenden Kommandanten der jüdischen Kampforganisation im Ghetto. Nach dem Krieg blieb er in Polen und veröffentlichte 1945 seinen Bericht »Das Ghetto kämpft«. Die Volksküchen, die er darin erwähnt, betrieben der Bund und der Hecher Lutz, genauer gesagt deren Aktionsgruppen im Untergrund. Sie organisierten auch Schulunterricht und Spiele für Kinder, Konzerte und Theateraufführungen und gaben illegale Zeitungen auf Jiddisch heraus.
Man hat geprüft, muss zu halben der Moral und ein bisschen Kultur geben.
Man hat sich bemüht, die Moral aufrechtzuerhalten und ein bisschen Kultur zu vermitteln. Das war alles konspirativ. Und es war sehr wichtig, denn die Menschen wurden immer schwächer. Und die Bedingungen haben auch die Moral geschwächt.
Mascha Putermilch war eine der jungen Aktivistinnen des Bund im Untergrund des Warschauer Ghettos. Sie kümmerte sich um die Kinder in ihrem Häuserblock, verteilte die illegale Zeitung der Bundjugend und versuchte zu überleben. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 eroberten die Deutschen auch die Gebiete östlich des Bug und besetzten nun ganz Polen. Diesmal folgten der Wehrmacht die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS auf dem Fuß. Sie ermordeten gleich in den ersten Tagen der Besatzung hunderttausende Juden an Ort und Stelle.
Wir wussten schon im Herbst 1941, dass jeder Jude, den sie aus dem Ghetto holen, getötet wird. Ich glaube, wir waren die Ersten in Europa, die das begriffen haben.
Chajka Grossmann befand sich im Juni 1941 im litauischen Wilna. Sie hatte Białystok, ihre polnische Heimatstadt, verlassen, um nach Palästina auszureisen. Nun aber beschloss sie, in Polen zu bleiben und mit ihren Kameradinnen und Kameraden des Hashomer Hatzair eine jüdische Selbstschutzorganisation aufzubauen. An bewaffneten Widerstand dachten sie und ihre Freunde damals noch nicht. Doch im Sommer 1941 ermordete die SS mehr als 30.000 Wilnaer Juden in einem Wald in der Nähe der Stadt. Die jungen Linkszionisten zogen daraus ihre Schlüsse.
Not to go when there is a befehl
Wir beschlossen, den Anweisungen der Deutschen nicht zu folgen, nicht zu gehorchen, wenn der Befehl kam, da und da hinzugehen. Denn wir wussten, es kann nicht sein, dass ein Offizier der SS oder der Gestapo in Wilna beschließt, die Juden von Wilna zu töten. Uns war klar, das musste aus Berlin kommen. Und wenn es in Wilna geschah, dann würde es in jedem Ghetto geschehen.
Chaika Grossmann fungierte nun als Kurierin des Widerstands. Juden durften das Ghetto nicht verlassen. Taten sie es doch, riskierten sie ihr Leben. Chaika Grossmann und die anderen jungen Frauen, die diese schwierige Aufgabe übernahmen, sprachen nicht nur Jiddisch, sondern auch fließend Polnisch. Die meisten waren blond und blauäugig und gingen deshalb als nichtjüdische Polinnen oder Volksdeutsche durch. Ihr selbstsicheres Auftreten trainierten sie sich mit Learning by Doing an. So gelang es ihnen, die fast vollständige Isolierung der Ghettos zu durchbrechen, Kontakte herzustellen und Waffen zu besorgen. Emanuel Ringelblum, der Chronist des Warschauer Ghettos, schrieb über diese Frauen, die kaum älter als 18, 19 Jahre waren.
Diese heroischen Mädchen, Chaika, Fromka, sie sind ein Thema, das nach der Feder eines großen Dichters verlangt.
Chaika Grossmann brachte den Aufruf zum Widerstand aus dem litauischen Wilna in das Warschauer Ghetto. Die linkszionistische Jugend, die Kommunisten und die Jugendorganisation des Bund begannen, eine gemeinsame Widerstandsorganisation aufzubauen. Als die Deutschen die Ghettobewohner aufforderten, sich zum Transport in ein angebliches Arbeitslager einzufinden, verteilten die jungen Widerständler Flugblätter.
Geht nicht,
lasst euch nicht von den Deutschen abführen. Es stimmt nicht, was sie sagen.
Am 22. Juli 1942 begann die sogenannte Aussiedlungsaktion. Tag für Tag wurden tausende Menschen abtransportiert. Am dritten dieser Tage berieten sich die Vertreterinnen und Vertreter der Untergrundgruppen im Ghetto. Die Jungen plädierten dafür, aktiv Widerstand zu leisten. Die Älteren waren dagegen. Sie fürchteten eine Bestrafungsaktion der Deutschen, die das gesamte Ghetto treffen könnte. Der Bund beauftragte Sigmund Friedrich, einen seiner Aktivisten, herauszufinden, wohin die Menschen gebracht wurden. Drei Tage später kehrte er zurück mit der Nachricht, sie werden in das Lager Treblinka gebracht und dort mit Gas erstickt. Die Bundjugend druckte seinen detaillierten Bericht in ihrer Untergrundzeitschrift ab und verteilte sie im Ghetto.
Die Juden haben nicht geglaubt.
Die Menschen haben es nicht geglaubt. Meine Mutter hat Sigmund geglaubt, denn sie hat ihn gekannt. Aber die anderen haben gesagt, das kann nicht sein. Warum sollten sie denn Leute umbringen, die sie für sich arbeiten lassen?
Noch aussitzen zu der Arbeit. Warum darf man sie umbringen?
350.000 Ghettobewohner wurden zwischen Juli und September 1942 nach Treblinka deportiert. In seinem Bericht »Das Ghetto kämpft« schreibt Marek Edelmann:
Nun beginnen die Juden endlich zu begreifen, dass die Aussiedlung Tod bedeutet, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als würdig zu sterben.
Anfang Oktober schlossen sich der Bund, die Kommunisten und der Hecher Lutz zur JOB zusammen, der Vereinigten Jüdischen Kampforganisation Żydowska Organizacja Bojowa. Ihre dringlichste Aufgabe war es, Waffen aufzutreiben. Auch im Ghetto von Białystok bemühten sich Widerstandskämpfer um Waffen. Chaika Grossmann, die zur Führung des Kampfblocks gehörte, zog erneut als Polin getarnt über Land.
Eine Parabellum oder ein Revolver haben uns nicht viel genützt. Das sind Waffen für die Verteidigung, nicht für den Kampf. Das große Problem war nicht nur, Waffen zu bekommen, sondern auch welche Art von Waffen.
Einzelne Menschen und kleine Gruppen, Pfadfinder zum Beispiel, unterstützten den jüdischen Widerstand von außen. Die großen polnischen Widerstandsorganisationen jedoch, wie die von der Exilregierung in London dirigierte Heimatarmee Armia Krajowa, hielten sich weitgehend zurück. Wie in der Bevölkerung war auch im polnischen Widerstand Antisemitismus weit verbreitet. Die Ghetto-Kämpferinnen und Kämpfer blieben, von kleineren Solidaritätsaktionen abgesehen, auf sich gestellt. In Warschau bildete die Job nun Kampfgruppen. Junge Frauen und Männer, die zuvor noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hatten, lernten, einen Revolver zu bedienen und Zündflaschen zu bauen, eine Art Molotow-Cocktails.
Wir haben gelernt, schießen noch theoretisch.
Das Schießen lernten sie nur theoretisch, erinnert sich Mascha Putermilch.
Warum?
Weil das Schießen in den Straßen zu hören gewesen wäre. Und die Munition war sehr teuer.
Am 18. Januar 1943 starteten die deutschen Behörden eine neue Aussiedlungsaktion im Warschauer Ghetto. Wieder mussten sich tausende Menschen am sogenannten Umschlagplatz einfinden. Doch diesmal kamen viele erst gar nicht, sondern versteckten sich. Als die anderen abgeführt wurden, schreibt der Historiker Israel Gutmann,
mischte sich eine Gruppe bewaffneter Ghetto-Kämpfer unter sie. An einer bestimmten Stelle des Weges begannen sie ein Handgemenge mit den deutschen Polizisten, die den Zug begleiteten. Bei diesem Kampf wurden die ersten Polizisten im Ghetto verletzt und getötet.
Auch andere Kampfgruppen leisteten Widerstand, und die Menschen, die abgeführt werden sollten, nutzten die Chance und liefen weg. Der verantwortliche SS- und Polizeiführer Friedrich Wilhelm Krüger konnte nur ca. 5000 Juden festnehmen und zog seine Leute schließlich aus dem Ghetto ab. Es war ein historischer Moment, konstatiert Israel Gutmann.
Die deutschen Uniformierten stießen zum ersten Mal bei der Durchführung einer Deportationsaktion auf Widerstand und wurden sogar beschossen. Sie waren von nun an gezwungen, sich in Acht zu nehmen, wenn sie in Kellerräume, Dachböden und andere Orte eindrangen, in denen Juden sich versteckt hielten.
Die Job kasernierte jetzt ihre Kampfgruppen und hielt sie in ständiger Alarmbereitschaft. Hauskomitees organisierten den Bau von Bunkern und Verstecken, von Durchbrüchen zwischen den Häusern und Fluchtwegen durch die Abwasserkanäle. Den Verbindungsleuten der Job in der Stadt gelang es, weitere Waffen und vor allem Sprengstoff und Benzin zu kaufen. Im Ghetto wurden Werkstätten eingerichtet, in denen die Kämpferinnen und Kämpfer im Schichtdienst Zündflaschen bauten. Marek Edelmann schreibt in seinem Bericht, das Ghetto kämpft.
Auf jeden Kämpfer entfallen durchschnittlich eine Pistole mit 10 bis 15 Patronen, 4 bis 5 Handgranaten und 4 bis 5 Zündflaschen. Auf jedes Gebiet im Ghetto kommen 2 bis 3 Gewehre. Im gesamten Ghetto gibt es nur eine Maschinenpistole.
Damit forderten die jungen Frauen und Männer einen Gegner heraus, der mit leichter und schwerer Artillerie, Flammenwerfern, Gasbomben, Panzern und Kampfflugzeugen ausgerüstet war. In den frühen Morgenstunden des 19. April 1943 umstellten Einheiten der Waffen-SS, der Wehrmacht, der Ordnungs- und der Sicherheitspolizei, unterstützt von polnischer Polizei, das Ghetto. Kuriere der Job alarmierten die Ghettobewohner, die in vorbereitete Verstecke flüchteten. Die Kampfgruppen begaben sich in ihre Stellungen.
Als die Deutschen da reinkamen, hatten wir eine gute Position. Wir standen im ersten Stock, 10 Kämpfer an 5 Fenstern. Meine Hand, in der ich den Revolver hielt, hat gezittert. Wir sahen, da kämpft eine Fliege mit einem Elefanten.
Kommandiert wurde die Liquidierung des Ghettos von SS-Brigadeführer Jürgen Strob, der täglich Meldungen über den Verlauf der Aktion nach Berlin schickte. Zum ersten Tag schrieb er,
sofort nach Antreten der Einheiten starker planmäßiger Feuerüberfall der Juden. Der eingesetzte Panzer und die beiden Schützenpanzerwagen wurden mit Molotow-Cocktails beworfen. Verluste beim ersten Einsatz 12 Männer.
Am zweiten Tag meldete Strob 2 Tote und 6 Verwundete. Seine Truppen stießen auch in den folgenden Tagen immer wieder auf bewaffnete Gegenwehr. Die Job, die jüdische Kampforganisation, bemerkte in ihrem Bulletin vom 22. April, dem vierten Tag des Ghettoaufstandes,
einige jüdische Kämpfer fielen den Deutschen lebend in die Hand und wurden von schwer bewaffneten Posten abgeführt. Wie sich das Bild verändert hat. Früher führten ein paar Deutsche große Mengen Juden ab. Heute ist für ein paar Juden ein ganzer Trupp Deutscher erforderlich.
Am 24. April ordnete Strob an, die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks vorzunehmen.
Was die Deutschen nicht geschafft haben, erledigt jetzt das allmächtige Feuer,
schreibt Marek Edelmann.
Das Feuer treibt die Menschen aus den Schutzkellern heraus, zwingt sie aus den sicheren Verstecken auf den Dachböden zu fliehen. Hunderte Menschen setzen ihrem Leben ein Ende, indem sie aus dem dritten und vierten Stock herunterspringen.
Doch erst am 16. Mai, fast 4 Wochen nach Beginn der Kämpfe, konnte SS-Brigadeführer Stroop die Aktion für beendet erklären. In seinem Abschlussbericht meldete er an eigenen Verlusten 15 SS-Männer und deutsche Polizisten und einen polnischen Polizisten. Dazu 84 Verletzte. Die 56.000 letzten noch im Ghetto lebenden Juden ließ er nach Treblinka deportieren.
Das Lied geschrieben ist mit Blut, nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Zimmerfeigel, heute frei. Das Vatervolk zwischen Polen, die geweint. Das Lied gesingen mit Naganes in die Hand.
Dieses Lied ist mit Blut und nicht mit Blei geschrieben. Es ist kein Lied eines Vogels in der Freiheit. Es hat ein Volk zwischen einstürzenden Wänden dieses Lied gesungen, mit Pistolen in den Händen.
Im Frühsommer 1943 war das Ghetto in Białystok eines der wenigen noch existierenden Ghettos in Polen. Im Februar hatten die Besatzer 10.000 seiner Bewohner nach Treblinka verschleppt. Seither debattierte die Führung des Vereinigten Kampfblocks über die Frage, die alle Widerständler in den polnischen Ghettos umtrieb: Was ist sinnvoller, im Ghetto zu bleiben oder als Partisanen in den Wald zu gehen? In Białystok wurde schließlich ein Kompromiss gefunden. Ein Teil der Kämpferinnen und Kämpfer ging in die umliegenden Wälder, um eine Partisanengruppe aufzubauen. Ein paar junge Frauen verließen das Ghetto und mieteten, als nichtjüdische Polinnen getarnt, in der Stadt Wohnungen an. Die Mehrheit blieb im Ghetto, um sich zu erheben, wenn die Deutschen kamen, um die Bewohner abzutransportieren. Nach der Liquidierung des Ghettos sollten die Überlebenden in den konspirativen Wohnungen Zuflucht finden und von dort zu den Partisanen in den Wald gebracht werden.
We hope that they will run away when we will be killed in fight against the Nazis.
Während wir im Kampf gegen die Nazis fallen, so hofften wir, nutzen die Menschen die Gelegenheit und laufen weg. Wir wussten aber auch, wo sollen sie hinlaufen? Das war die entscheidende Frage, vor der jeder Jude damals stand.
Okay, I will run away.
So. Okay, ich laufe weg.
Where?
Aber wohin?
Wohin?
Im Juni 1943 beschloss der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, die endgültige Liquidierung des Białystoker Ghettos. Mit der Durchführung beauftragte er SS-Gruppenführer Odilo Globocznik. In der Nacht vom 15. auf den 16. August 1943 ließ Globocznik das Ghetto abriegeln und der Bevölkerung mitteilen:
Alle Juden haben sich um 9 Uhr morgens an der Sammelstelle auf der Jurowiecka-Straße einzufinden. Sie werden in ein Lager in Lublin transportiert.
50 Jahre danach besucht Heike Grossmann Białystok und spricht plötzlich nicht mehr Englisch, sondern Jiddisch, ihre Muttersprache.
In dem Transport. Dober gesagt, meine Mutter, dem letzten Mal, in dem Transport.
Hier auf dem Sammelplatz habe ich meine Mutter zum letzten Mal gesehen. Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Sollte ich sagen, lauf weg? Wie sollte sie das denn machen? Sie hat mich gefragt, Heikele, wohin gehst du? Und ich konnte ihr nicht sagen, ich gehe zum letzten Kampf.
Heike Grossmann und ihre Kameradinnen und Kameraden legten Feuer in den Fabrikgebäuden im Ghetto und lieferten sich heftige Gefechte mit den Deutschen. Doch am Nachmittag hatten sie ihre Munition verschossen, fast alle waren gefallen. Heike Grossmann gelang es, das Ghetto zu verlassen und sich in eine der konspirativen Wohnungen zu flüchten. 5 junge Widerstandskämpferinnen blieben schließlich alleine und völlig isoliert in der Stadt zurück. Sie arbeiteten als vermeintliche Polinnen in deutschen Betrieben und wagten es kaum, sich abends heimlich zu treffen. Dann gelangte eine Kameradin aus der jüdischen Partisanengruppe in die Stadt. Der Kontakt war hergestellt. Lisa Czapnik, eine der fünf jungen Frauen, erinnert sich.
Wir wollten natürlich in den Wald zu den Partisanen, um zu kämpfen. Aber sie sagten uns, wir brauchen euch in der Stadt. Wir waren ja ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Und ohne die konnten sie nicht überleben.
Abends nach der Arbeit machten sich die jungen Frauen auf den langen und gefährlichen Weg in den Wald. Am anderen Morgen liefen sie zurück in die Stadt. Sie besorgten unter Lebensgefahr, was die Partisanen benötigten, und brachten es am nächsten Abend zu ihnen.
First of all, medicaments, even food sometimes.
Medikamente vor allem, aber auch Lebensmittel und Waffen natürlich. Wir konnten nicht viele bringen, aber doch ein paar Waffen und auch Sprengstoff.
This is explosion means.
Im Frühjahr 1944 drang eine sowjetische Partisanenbrigade in das Gebiet der kleinen jüdischen Partisaneneinheit vor. Sie rettete die wenigen, die den kalten Winter und die Angriffe der Deutschen überlebt hatten. Brigadekommandant Nikolai Wojciechowski löste die jüdische Formation auf und gliederte ihre Kämpferinnen und Kämpfer seiner Brigade ein. Chaika Grossmann, Lisa Czapnik und ihre Gefährtinnen hielten nun die Verbindung zwischen den Widerstandsgruppen in der Stadt und den Partisanen und sammelten Informationen über mögliche Angriffsobjekte.
Sie haben das Elektrizitätswerk gesprengt, ja? Und dafür brauchten sie natürlich eine Art Geheimdienst. Und das waren wir.
Am 27. Juli 1944 befreite die Rote Armee Białystok, zusammen mit den Partisanen. Chaika Grossmann kehrte mit ihnen in die Stadt zurück. Wir waren traurige Sieger, schreibt sie in ihren Erinnerungen. Von den 60.000 Białystoker Juden haben nur ein paar hundert überlebt.
I was sad and I was empty.
Ich war traurig und leer. Mein Körper war leer. Meine Seele war leer. Ich wusste nicht, wofür ich am Leben war. Ich lebte, aber ohne mein Zutun.